Hallo und herzlich willkommen zu einer letzten Folge von Trauma und Träume in diesem Jahr. Schön, dass du da bist und mich auf dieser Reise begleitest. Wie jedes Jahr gibt es auch diesmal natürlich einen Jahresrückblick mit Geschichten, die es zum Beispiel in anderen Podcast-Folgen nicht geschafft haben, erwähnt zu werden. Ich werde so eine Pro- und Kontraliste erstellen, was gut an diesem Jahr war, was ich gelernt habe und was ich nicht so gut fand. Ich würde das ein bisschen chronologisch anfangen, also einfach ein paar, ja, so die so Big Sachen einfach erzählen, wie mein Jahr so begonnen hat. Und am Ende können wir zusammen darüber munkeln, ob das ein gutes oder ein nicht so gutes Jahr war. Genau, ich muss leider an dieser Stelle eine Triggerwarnung aussprechen, denn in dieser Folge geht es um körperliche und sexuelle Gewalt. Ja, das ist leider. Was soll ich sagen? Das Jahr hat mich nicht verschont. Wer kann, der kann, sage ich nur. Ich wünschte, ich könnte ein bisschen weniger. Aber gut. Hör dir diese Folge nur an, wenn du dich gerade stabil genug fühlst und achte bitte gut auf dich. Fangen wir also direkt mit dem Anfang des Jahres an. Mein Jahr startete mit einer richtig fetten Portion an Motivation für Sport. Ich war gefühlt täglich im Gym. Ich wollte Muskeln aufbauen, stärker werden. Und der Progress war da, aber irgendwann halt auch nicht mehr. Ich habe ihn nicht geschafft zu halten, obwohl ich eigentlich weiß, wie gut Sport mir tut. Meine Rückenschmerzen verschwinden zum Beispiel komplett. Mein Selbstbewusstsein steigt. Aber trotzdem irgendwie, wenn ich eine Pause mache, sei es, weil ich krank bin oder irgendwelche anderen Umstände, kostet es mich danach unfassbar viel Überwindung, wieder anzufangen. Ich weiß nicht, ob es einfach ein Problem ist, aus meiner Wohnung rauszugehen vielleicht, aus der Wohnung rauszugehen, mit anderen Leuten irgendwas, obwohl eigentlich gleichzeitig mag ich das. Ach, es ist schwierig, weiß auch nicht. Irgendwann mal werde ich das hoffentlich ergründen. Zwischendurch holte mich natürlich immer wieder der Verlust meines Opas ein. Und dann ging ja auch irgendwie meine langjährige Freundschaft mit meiner besten Freundin zu Ende. So fing irgendwie so mein Jahr an, also mit völligen, hä, was passiert hier gerade? Ich hab's nicht so ganz realisieren können. Ich versuchte mir natürlich, mein Leben so schön wie möglich zu gestalten. Und als im März die ersten Sonnenstrahlen kamen, ging ich häufiger alleine spazieren. Und dann kam der April. April, er macht, was er will. Und das tat er wirklich. Mit dem April kam eine weitere Traumatisierung. Und eine Angst, von der ich nie gedacht hätte, dass sie jemals Teil meines Lebens sein würde. Und zwar die Angst, meine Wohnung zu verlassen. Am 2. April saß ich an einer Bushaltestelle in einem dieser Glashäuschen und wartete auf meine Bahn. Mein Tag an sich war schon eh scheiße, weil ich war beim Neurologen und musste wegen meinem MS-Schub neue Spritzen bekommen, beziehungsweise Cortison gespritzt bekommen. Und irgendwie hat er die Nadel falsch gelegt und als ich ihm gesagt habe, das ist total schmerzhaft, das meinte er dann daraufhin zu mir so, ja, es tut vielleicht in ihrer Seele weh. Hä? Bitte? Ich habe mich völlig nicht ernst genommen gefühlt und so hat er mich eigentlich auch behandelt. Er hat die Nadel komplett falsch gelegt. Ist ihm dann aufgefallen, später, als ich nochmal drauf angesprochen habe, dass die Lösung gar nicht in meine Vene gespritzt wird, sondern halt außerhalb. Und dann meinte er so, ach ja, daraufhin habe ich dann gesagt, ja, das waren wohl meine seelischen Schmerzen. Ich weiß nicht, ich fand das komplett scheiße. Ich habe richtig Rotz und Wasser geflennt, als ich auf dieser Liege lag und der Typ mich einfach nicht ernst genommen hat und auch nicht meine Schmerzen ernst genommen hat und dann trotzdem mit der Prozedur weiter fortgefahren ist, anstatt irgendwie ein bisschen Empathie zu zeigen. Er hat sich im Nachhinein bei mir entschuldigt, denn ich habe ganz deutlich da auch meine Grenzen gesetzt. Ich habe gesagt, ich möchte nicht mehr von ihm angefasst werden und ich möchte jetzt eine Arzthelferin bekommen, die das macht. Ich möchte, dass er den Raum verlässt. Da war ich sehr stolz auf mich. Ja. Und auf jeden Fall nach dieser ganzen Aktion, die schon echt einfach nervenzerrend war, bin ich daraufhin zu einer Bäckerei gegangen, um mir etwas Gutes zu gönnen, um mir einen leckeren Kaffee zu holen und ein leckeres Teilchen. Und daraufhin saß ich dann an der Bushaltestelle in diesem Häuschen und habe meinen Kaffee genossen. Und plötzlich gab es einen ohrenbetäubenden Knall. Und danach Schmerz. Und dann irgendwie Leere. Und ich habe erst Sekunden später begriffen, dass scheinbar etwas wirklich Schlimmes passiert ist. Ich habe das an den Gesichtern von den Menschen gesehen, die auf der anderen Straßenseite standen. Und ich habe festgestellt, ich bin eine von den Personen, die verletzt worden ist. Ich habe mich nicht getraut, hinzuschauen. Ich hatte Angst, dass wenn ich hinschaue, dass ich erst recht meine Angst spüren werde oder den Schmerz spüren werde oder ja mehr in Panik verfalle, als ich eigentlich in Panik war. Mein Körper funktionierte irgendwie weiter, aber ich war in einem absoluten Ausnahmezustand. Ich habe den Typen wegrennen sehen, der das verursacht hatte. Ich habe mir gemerkt, wie er aussah, welche Kleidung er anhatte. Da bin ich ganz stolz oder froh darüber, dass trotz so einer Situation ich mich an solche Details erinnern konnte, weil am Ende wurde er dadurch auch gefasst, beziehungsweise auch gefunden und gefasst. Nichtsdestotrotz, als ich ihn dann gesehen habe, habe ich dann vor die Füße vor mich hingeschaut und meinen Kaffeebecher hielt ich gar nicht mehr in der Hand. Er lag jetzt außerhalb meiner Reichweite auf der Straße. Und der Kaffee vermischte sich mit den Scherben und dem Blut auf dem Asphalt. Und die Frau, die eigentlich noch vorher neben mir stand, lag jetzt auf dem Boden und sie war ebenfalls verletzt. Ich war wie eingefroren unter Schock. Ich war überhaupt nicht fähig, klar zu handeln. Ja, ich habe mir seine Kleidung gemerkt, aber ich habe mich nicht getraut, die Frau vom Boden aufzuheben. Ich hatte Schiss, dass sie tot ist. Sie hat sich halt einfach nicht bewegt. Sie hat keinen Mucks von sich gegeben. Sie lag da, während da einfach Blut aus ihr ran. Ich weiß nicht, es war einfach so eine furchtbare, furchtbare Situation. Ich hatte irgendwie Angst, ohnmächtig zu werden. Ich hatte enorme Angst zu sterben. Angst, dass das meine letzten Momente sind. Das ganze Paradoxe daran ist, dass ich diesen einen völlig absurden Gedanken hatte. Ich habe ja nicht wirklich viel gedacht in dem Moment. Man ist so voller Adrenalin und Angst, dass man ja keinen richtig klaren Gedanken fassen kann. Aber einen Gedanke hatte ich. Und der war, scheiße, ich habe mein Buch nicht fertig geschrieben. Das war mein einziger Gedanke. Dann habe ich gemerkt, so wow, krass, vielleicht sollte ich irgendwann mal mein Buch zu Ende schreiben, weil ich möchte wirklich nicht, dass meine letzten Worte, bevor ich vermeintlich ablebe, irgendwelche Worte sind, die voller Reue sind. Auf jeden Fall zurück zu dem Unfall. Ich bin irgendwann mal aufgestanden und habe mich in die Mitte der Bushaltestelle hingestellt, also auf der Straße sozusagen, und habe einfach nur wie ein kleines Mädchen um Hilfe geschrien. Und das Traurige daran ist, die Leute sind einfach vorbeigegangen. Die Leute sind einfach vorbeigegangen. Oder die haben einfach nur gegafft. Sie sind nicht rübergekommen zum Helfen. Ich habe Männer angeschrien auch. Männer um Hilfe gebeten. Kein einziger Mann ist stehen geblieben. Keiner. Es hat viel zu lange gedauert. Vielleicht hat es gar nicht so lange gedauert. Vielleicht hatte ich eine verzerrte Zeitwahrnehmung. Weil klar, wenn man blutet und in Schock ist, dann zählt ja irgendwie jede Sekunde. Aber ich habe das Gefühl, dass es viel zu lange gedauert hat, bis uns geholfen worden ist. Und am Ende waren es halt tatsächlich 3 Frauen, die stehen geblieben sind und die Polizei dann angerufen haben und den Krankenwagen. Und als sie dann auch alle kamen, konnte ich noch halbwegs beschreiben, was passiert ist, weil die ältere Frau wusste gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Und dann brach einfach alles aus mir heraus. Ich hatte so eine massive Panikattacke. Ich konnte überhaupt nicht aufhören zu heulen. Ich habe gezittert. Ich habe mich vor allem so einsam gefühlt in diesem Moment. Ich mir dachte, scheiße. Ich habe einfach niemanden wirklich gerade in meinem Leben, den das interessieren würde, wenn ich jetzt einfach draufgehe. Also ich hatte keinen Menschen, an den ich mich wenden konnte. Geborgenheit zu finden oder Sicherheit oder um einfach eine große Umarmung zu bekommen, weil ich mich ganz, ganz, ganz klein gefühlt habe. Es hat mich viel mehr traurig gemacht. Dieses Wissen, ich muss trotz so einer Situation wieder stark für mich selbst sein, weil es einfach gerade keiner da ist, weil ich keinen Menschen habe, wo ich gehen kann und sagen kann, hallo, das ist mir gerade passiert und ich brauche jetzt gerade eine richtig dolle, starke Umarmung. Also ich habe mich vielleicht ein bisschen selbst betrauert, auch. Wie gesagt, wir sind dann ins Krankenhaus geliefert worden, dann sind wir versorgt worden, also zugenäht. Die Verletzungen waren auch glücklicherweise nicht lebensbedrohlich. Glück im Unglück, könnte man sagen. Tatsächlich waren die Verletzungen, wenn man das Ganze sich ansieht,
gar nicht so schwerwiegend. Also sagen wir es mal so, Handmodel werde ich jetzt nicht mehr. Die Scherben von der Bushaltestelle haben sich, eine hat mich ins Gesicht getroffen. Und da habe ich für ein paar Wochen so eine sexy Schramme im Gesicht gehabt. Gott sei Dank nur für ein paar Wochen, weil länger würde ich sie auch nicht haben wollen. Ja, und dann halt Schnittwunden an den Händen. Und ich meine, als Ex-Borderlinerin, die ja früher wirklich gerne das Rote gesehen hat und es eventuell gefördert hat. Ich versuche das jetzt umzuschreiben, damit es nicht ganz so krass ist. Naja, also auf jeden Fall als Borderlinerin mit selbstverletzendem Verhalten war diese Aktion definitiv nicht geil. Also ich meine, es war scheiße viel Blut und theoretisch könnte man jetzt sagen, geil, aber nichts daran war geil. Also absolut gar nichts. Und obwohl ich früher dachte, dass ich Blut mag, hat mir diese Situation gezeigt, dass ich das nicht mag. Ich mag es nicht. Und ich möchte auch nicht sterben. Ich weiß, ich wollte es früher. Ich wollte es so gerne früher sterben. Oder dass mein Leben aufhört zu existieren. Aber scheiße, ich will nicht mehr sterben. Ich habe mich jetzt durchgekämpft, ausgehalten. Ich weiß, dass das Leben aus Leid und Schmerz besteht, aber halt auch aus viel Liebe und keine Ahnung, ich will noch belohnt werden, weißt du, was ich meine? Ich will noch belohnt werden. Wofür habe ich denn das Ganze eingesteckt? Wofür habe ich das Ganze ausgehalten, reflektiert? Warum bin ich ein guter Mensch geworden? Wofür? Also ich hoffe, dass ich noch einen dicken Keks dafür bekomme, weil, hallo, ein guter Mensch zu sein in dieser Kack-Scheiß-Welt ist schwierig. Es ist einfacher, wirklich einfacher, ein Scheißmensch zu sein. Man muss sich jetzt auch nicht wirklich dafür bemühen. Man kann einfach ein Arschloch sein. Unreflektiert und, weiß ich nicht, verantwortungslos. Und och, da fallen mir viele Namen ein, die genauso leben. Aber nichtsdestotrotz gehen wir wieder zurück zu unserer Geschichte, meiner Geschichte. Im Krankenhaus dann, als ich verarztet worden bin, natürlich habe ich dann auch weiterhin da rumgeflennt. Ich habe eigentlich die ganze Zeit geweint. Also die ältere Frau, die hat überhaupt nicht geweint. Da hat man gesehen, wie jeder Mensch anders umgeht mit Angst. Und die war ziemlich entspannt. Sie wurde dann am Kopf genäht. Er hatte eine dicke Platzwunde gehabt und sagt dann so, ja, also ich muss jetzt noch Lebensmittel einkaufen gehen, sonst habe ich heute zu Hause nichts zu essen. Und ich dachte mir so, Digga, du hast Blut noch in deinen Haaren und wurdest gerade zugenäht. Du gehst jetzt einfach einkaufen? Hä? Ich kam mir überhaupt nicht auf mein Leben klar. Ja, das Tragische an der ganzen Sache war, dass es keine psychologische Beratung oder Betreuung gab. Also ich wurde versorgt und dann wurde mir gesagt, ja, tut mir leid, aber alle Plätze sind voll, Sie müssen jetzt nach Hause gehen. Und ich konnte mich keinen einzigen Zentimeter bewegen. Ich wollte nicht rausgehen. Ich hatte Angst. Ich hatte unglaubliche Angst vor Menschen, vor draußen sein, vor allem. Ich konnte das nicht begreifen, wie man so etwas erleben kann und dann einfach so tut, als ob nichts passiert sei. Als ob das Leben einfach weitergeht, weil ja, für alle anderen geht das Leben weiter. Ich war total unter Schock und auf jeden Fall hat mich eine befreundete Person dann abgeholt, hat mich dann nach Hause gebracht und in der ersten Woche habe ich überhaupt nicht mein Bett verlassen, also allerhöchstens zu der Toilette und das war es auch danach. Jeder Weg nach draußen löste komplette Panik in mir aus, ich bekam keine Luft, mein Körper reagierte, als wäre ich in permanenter Gefahr. Ich hatte Angst vor Geräuschen, Angst vor Bewegungen, Angst vor Menschen und fast 3 Monate lang bestimmte diese Angst meinen Alltag, aber ich konnte es nicht mehr irgendwie nach außen zeigen, weil meine Freunde waren nur anfangs geschockt darüber. Die waren so, ah, naja, hey, gut, dass nichts passiert ist oder boah, Glück im Unglück, die Verletzung ist ja gar nicht so schlimm. Also es gab natürlich auch welche hier in Bremen, die anders reagiert haben, die gesagt haben, hey, das tut mir voll leid, aber klar, es ist eine überfordernde Situation, die wussten überhaupt nicht, was abgeht, wie man damit jetzt umgehen soll. Aber viele haben halt einfach so reagiert, so von wegen, ja, es ist jetzt passiert, okay, wie lange willst du jetzt noch drüber rumheulen? Noch einen weiteren Monat? Oh nee, haben wir gar keinen Bock drauf. So habe ich mich zumindest gefühlt und ich habe mich ziemlich einsam damit gefühlt. Ich konnte mit niemand mehr darüber sprechen, weil, ja, weiß ich nicht. War eine super scheiß Zeit und in dieser Zeit hatte ich weiß auch nicht warum, meinen Vater angerufen. Meinen Vater, meinen Erzeuger, meinen Täter, nenn es, wie es möchtest. Ich glaube, eigentlich wollte ich meinen Opa anrufen. Ich hätte auch meinen Opa angerufen, wenn er nicht tot wäre. Aber ich hatte ja niemanden mehr. Und weil mein Vater irgendwie noch so die nächste enge Verbindung zu meinem Opa war, war, glaube ich, in meinem Kopf, ich rufe jetzt meinen Vater an. Ich also aus dem Unfall zurück, voll am Flennen, mit Handverband und allem drum dran, also schon versorgt aus dem Krankenhaus zu Hause, sagt mein Vater original, du hör mal, ich muss jetzt auflegen, da läuft gerade Fußball im Fernsehen. Ich melde mich. Und danach hat er sich auch nie wieder mehr gemeldet. Er läuft bei mir, ich weiß. Weil du auch so gute Eltern hast. High five. Und in dieser Zeit ging dann auch meine Freundschaft so langsam in die Brüche mit meinem besten Freund. Das hat mich aber nicht so krass getroffen. Also ich, wie ich schon erwähnt hatte, war ich einfach sehr überrascht, wie er mit mir spricht. Und ich mochte das nicht. Naja, und dann kam halt irgendwie Anfang Juni wurde ich bei der Arbeit befördert und so schön das auch war, so stressig wurde es auch und es war einfach super, super viel los. Ich hatte kein gutes Ventil für den Stress gefunden und den Unfall habe ich auch nicht wirklich verarbeitet. Also machte ich etwas, was ich leider gut kann. Ich traf eine dumme Entscheidung. Ich ging mit einer Freundin auf eine Party und trank zu viel. Keine Ahnung, der Alkohol war auch nicht wirklich das Problem. Das Problem war, dass ich dann im Suff die Idee hatte, einen Ex-Typen anzuschreiben, den ich 2024 gedatet hatte und der absolut eine Niete ist. Also der wirklich mir menschlich, ich glaube nicht, dass er irgendjemandem menschlich gut tut, aber mir schon mal gar nicht. Ich weiß noch, wie ich meiner Freundin gesagt habe, ey, ich habe heute Lust, richtig was Dummes zu machen. Und ich habe auch noch meinem Kumpel eine Sprachnachricht gemacht und man hört es ja, ich war total hackevoll, meine ich so, ja, ich weiß, dass das eine dumme Idee ist, aber ich habe einfach Lust, heute was Dummes zu machen. Genau. Ja, es war eine richtig dumme Idee. Ich weiß nicht, vielleicht waren es alte Muster, Selbstsabotage. Statt auf mich zu achten, warf ich jeglichen Selbstschutz über Bord. Und dann bin ich zu ihm hingegangen. Und es war mir klar natürlich, worauf es hinauslaufen würde, obwohl ich ja den Sex mit ihm eh nie mochte, weil er immer viel zu grob war und er verlor immer die Kontrolle darüber und sagte dann sowas wie, naja, ich kann mich halt nicht kontrollieren. Okay. Ich konnte nicht mehr klar denken. So viel getrunken hatte ich. Und ein Teil von mir wollte sich offensichtlich selbst verletzen oder selbst bestrafen, diesmal auf eine andere Art. Ich habe nur nicht zu dem Zeitpunkt verstanden, warum ich das mache. Und um zu erklären, in welchem Zustand ich war, ich habe mich darauf eingelassen, mit ihm einen Joint zu rauchen, obwohl ich seit Jahren nicht gekifft habe. Und ich weiß vor allem, dass man in einem betrunkenen Zustand, vor allem in einem sehr betrunkenen Zustand, bloß nicht kiffen sollte. Der Joint war viel zu stark für mich. Er hat so eine fette Tüte gedreht. Ich hing nach dem ersten Zug direkt mit dem Kopf über der Kloschüssel. Innerhalb kürzester Zeit war ich körperlich und mental völlig überfordert. Ich verlor zunehmend die Kontrolle über mich selbst und die Situation. Ich hatte paranoide Zustände und war absolut nicht mehr bei mir. Ich weiß im Nachhinein, dass er diesen Joint mit, weiß nicht, 10% Tabak gedreht hat und 90% war das einfach nur pures Weed. Sprich, ja, Arschloch, was soll ich sagen? Am nächsten Morgen dann hatte ich Schmerzen. Ich wollte nach Hause gehen, denn beschämt genug war ich ja schon. Aber er hatte andere Pläne mit mir. Und danach habe ich noch mit ihm gefrühstückt, als sei nichts passiert. Habe mich höflich verabschiedet und bin nach Hause gegangen. Und ich habe nicht geweint, ich habe nicht gezittert, ich war emotional völlig taub. Erst in einem Gespräch durch einen Freund habe ich verstanden, was da eigentlich passiert ist. Und ich habe mir natürlich mal wieder selbst die Schuld gegeben, weil ich betrunken war, weil ich hingegangen bin. Also Ausreden wie, naja, eigentlich ist da ja nichts passiert oder ich bin ja selbst schuld, ich bin ja da hingegangen. Aber es war nicht meine Schuld. Ich weiß, dass natürlich auch meine Reaktion viele Menschen beirren kann, die so etwas selbst nie erlebt haben. Wie kann sie noch mit ihm frühstücken? Warum hat sie sich so höflich verabschiedet? Wie kann es sein, dass sie nicht geweint hat, keinen sichtbaren Zusammenbruch hat? Naja, dann kann es ja wohl nicht so schlimm gewesen sein. Doch es war schlimm und ich kenne solche Vorwürfe von Außenstehenden so gut. Im Endeffekt funktioniert ja Trauma auch so nicht, ja. In dem Moment war mein Nervensystem einfach im Überlebensmodus und auch nicht im Kampf- oder im Fluchtmodus, sondern in Erstarrung und Anpassung. Und Freundlichkeit war kein Einverständnis, sondern eine Strategie. Funktionieren war kein Zeichen von Stärke, sondern von Schutz. Und jetzt kommt mein Lieblingswort. Ich hasse dieses Wort, weil ich es so schwierig aussprechen kann. Dissoziation fühlt sich auch nicht so dramatisch an. Sie fühlt sich dann banal an. Sachlich, wie zum Beispiel, naja, shit happens, das Leben geht weiter. Und gerade wenn man früh oder mehrfach Gewalt erlebt hat, kann sich das Schlimme natürlich normal anfühlen. Nicht, weil das harmlos ist, sondern weil das System einfach gelernt hat, es auszuhalten und es zu ertragen. Und dennoch ist es mir natürlich ganz wichtig zu betonen, dass es mir nicht den Boden unter den Füßen weggezogen hat wie früher. Früher hätte ich mich sicherlich dafür wieder bestraft, dass mir so etwas passiert ist. Und der Teufelskreis aus Scham und Schuld hätte kaum ein Ende genommen. Aber heute bin ich in der Lage, das zu reflektieren. Ich bin in der Lage, mich selbst in den Arm zu nehmen und ich versuche in Zukunft sanft mit mir umzugehen und in Zukunft mich von solchen Hurensöhnen fernzuhalten. Naja, und nach der ganzen Aktion kam eine Woche später ja mein Kumpel, über den die letzten Folgen handelten. Die Geschichte kennst du ja schon. 3 Monate emotionale Achterbahn, zwischendurch Urlaub, dann der Absturz, ein bisschen Liebeskummer und plötzlich war dann dieses Jahr auch schon vorbei. Und im Vergleich zum letzten Jahr, in dem ich in eine neue Stadt gezogen bin und mich langsam eingelebt habe, ist dieses Jahr echt mit einem Augenzwinkern verflogen. Ich würde auch sagen, es schafft es nicht auf meine Bestenliste. Es war jetzt nicht komplett katastrophal, aber auch nicht wirklich schön. Komplett katastrophale Jahre hatte ich als junges, traumatisiertes Mädchen. Das waren scheiß Jahre. Jetzt sind Jahre okay. Mein Lebensmotto ist, it is what it is. Was habe ich also gelernt dieses Jahr? Ich habe gelernt, dass ich vielleicht nicht Entscheidungen treffen sollte, wenn ich betrunken bin. Erstens. Zweitens, ich habe gelernt, dass ich heute anders reagiere als früher. Nicht, weil mich Dinge weniger treffen, sondern weil ich mich weniger dafür bestrafe. Ich habe gelernt, dass Trauma nicht einfach verschwindet, sondern einfach nur seine Form verändert. Und ich verstehe meine Reaktion heute besser als noch vor ein paar Jahren. Ich habe gelernt, dass Nähe ein Grundbedürfnis ist, auch wenn man manchmal versucht, sie an den falschen Orten zu finden. Das macht mich aber jetzt nicht schwach, sondern menschlich. Und meine Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit ist kein Fehler, aber sie braucht definitiv etwas bessere Orientierung. Ich habe gelernt, bei mir selbst zu bleiben, auch dann, wenn es wehtut, auch dann, wenn es sich einsam anfühlt. Und ich habe gelernt, dass ich mir selbst ein Stück mehr vertrauen kann als früher. Ich habe gelernt, dass ein Jahr nur dann ein Jahr ist, wenn ich es auch wirklich so meine und dass mein Nein gilt, auch wenn es übergangen oder ignoriert wird. Ich habe in diesem Jahr viele Freundschaften verloren, Menschen, von denen ich dachte, sie würden für immer bleiben. Und ja, diese Verluste haben enorm wehgetan, aber sie haben mich nicht zerbrochen. Und das zeigt mir, dass ich heute weiß, wer ich bin, was ich menschlich geben kann und dass ich mich immer auf mich selbst verlassen kann. Und dass wenn Menschen gehen, dann gehen sie halt einfach. Dann ist das halt so. Wenn sich ein Mensch entscheidet, nicht mit mir befreundet zu sein oder zu bleiben, sagt das ja etwas über diese Beziehung aus, aber nichts über meinen Wert. Und das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber irgendwie auch nicht. Manche Menschen mögen Erdbeeren und manche Menschen mögen keine Erdbeeren. Würdest du jetzt sagen, dass die Erdbeere weniger wertvoll ist, nur weil irgendein anderer Mensch die Erdbeere nicht mag? Und so funktioniert das mit dir. Verstehst du? Wenn dich jemand nicht mag, macht das deinen Wert nicht kleiner. Also, sei die Erdbeere, wenn du das nächste Mal an dir zweifelst. Ja, welche Erkenntnisse gab es noch dieses Jahr? Ich glaube, die wichtigste Erkenntnis dieses Jahr für mich selber war, ich kann Menschen verlieren, ohne mich selbst dabei zu verlieren. Damit meine ich jetzt natürlich auch Freundschaften eher. Wobei natürlich klar, der Verlust meines Opas, ich habe mich jetzt auch nicht verloren dadurch. Ein bisschen habe ich mich verloren, aber in der Trauer. Genau, ich glaube, das war eigentlich alles. Und falls du noch weiter zuhörst, möchte ich dir natürlich auch etwas zum Schluss mitgeben. Nimm dir einen Moment Zeit und frag dich, was hast du aus diesem Jahr mitgenommen? Nicht, was schiefgelaufen ist, sondern was hast du gelernt? Was hast du überlebt? Und vielleicht hilft es dir auch, alles aufzuschreiben. Nicht für Instagram, nicht für andere, sondern für dich. Denn egal, wie dieses Jahr für dich war, du bist noch hier. Du hast es überlebt. Und alleine das ist schon riesig. Und deswegen, ich bin stolz auf dich, dass du es bis hierhin geschafft hast. Wir gehen diese Reise weiter gemeinsam, Schritt für Schritt, weil wir es verdient haben, ein gutes, ehrliches und hoffentlich irgendwann mal bald ein schönes Leben zu führen. Und bevor es zum Ende geht, habe ich über Spotify Wrapped Content gesehen, dass ich 10 Fans habe. Also 10 Menschen finden, mein Podcast ist die Nummer 1 unter all den Shows. Und das bedeutet mir unglaublich viel. Hätte ich niemals gedacht. krass, es gibt 10 Menschen da draußen, die meine Show als Number One sehen. Oh mein Gott, wenn du einer dieser Menschen bist, ich umarme deine Seele, dein Herz, alles, falls du es möchtest. Du weißt gar nicht, was das für mich bedeutet. Gerade wenn ich selbstkritisch bin oder schwere Zeiten habe, kann ich das jetzt als Symbol sehen, dass es da Menschen gibt, die ich wirklich berühren kann. Und dass es einen guten Grund hat, warum ich das Ganze mache. Wow. Und ich glaube, dass es für jeden Menschen von uns mindestens 2 Menschen gibt, die uns toll finden. Und das, was wir machen. Also glaubt nicht den bösen Gedanken, die uns im Kopf manchmal sagen, dass wir nichts wert sind oder dass wir alleine sterben. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir ein neues Jahr, das dich nicht überfordert, sondern dir Raum lässt zum Wachsen, zum Lernen. Und lasst uns einfach mal sehen, was das Neue mit uns so macht, was wir mitnehmen können. Meine letzten Worte sind 2025, fuck you, du hast mich nicht gebrochen. Danke.